ich bin ja davon überzeugt und ich glaube, dass das Wildnis, ein wirklich echtes tiefes Eintauchen in die Wildnis und dieses Zulassen, dass das wahrscheinlich ziemlich der beste Coach ist, den du eigentlich haben kannst. Ja, vielleicht auch an Urängste geführt zu werden oder so an diesen Kreislauf, an Vergänglichkeit und all das, wenn du wirklich ganz, ganz tief im Busch dort sitzt oder in der Savanne und abends ein kleines Feuerchen machst und du hörst da hinten die Hyänen gackern und das geht so unglaublich tief und du bist so auf der einen Seite ja so achtsam und so im Moment und trotzdem hast du so diese Gerüche und Geräusche, die was ganz anderes nochmal dir zeigen und auslösen. Und ich glaube, das ist so, also viel näher kannst du dir selber, glaube ich, gar nicht kommen als in solchen Momenten.
Wenn Ulrike Nils auf Reisen geht, dann wird sie quasi eins mit der Natur. Die Rostockerin erkundet leidenschaftlich gern ferne Länder und kommt mit neuen Kulturen gerne in Kontakt. Mehr noch, die Marketing-Expertin ist überzeugt, dass Menschen auf Reisen wieder zu sich selbst finden können. Aus diesem Grund bietet Ulrike ein individuelles Reisecoaching an und unterstützt Menschen bei der Planung eines Sabbatjahres. Eine Auszeit, die möglicherweise ein ganzes Leben verändern könnte. Und damit moin und hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 107. Mein Name ist Oliver Kramer und diesmal habe ich mich im Wellenrauschen Studio mit Ulrike Nils getroffen. Die Unternehmerin schaute ja quasi standesgemäß mit ihrem Motorrad in Warnemünde vorbei. Mit ihrem feinen Maschinchen unternimmt sie nicht nur Touren durch Mecklenburg-Vorpommern, sondern sie fuhr damit auch schon quer durch Nepal. Irgendwie dauert es bei Ulrike immer nicht lange und dann packt sie die Reiselust. Sie muss weg, sie muss los. Die Abenteurerin hat bereits 39 Länder bereist, darunter Marokko, Usbekistan, Oman, Spanien und Australien. Ulrike liebt das Abenteuer. Sie geht irgendwie immer gern an ihre Grenzen und ist neugierig auf fremde Kulturen. Besonders Tansania hat es ihr angetan. Bei ihrer Reise durch Ostafrika lernte sie Stammesmitglieder der Maasai kennen und baute zu ihnen eine enge Freundschaft auf, die bis heute hält. Im Wellenrauschen-Podcast erzählt Ulrike von ihren faszinierenden Reisen rund um die Welt und wie sie ihre Erfahrungen jetzt als professionelle Reisecoachin weitergeben will. Ulrike spricht vor allen Dingen Menschen an, die sich beruflich und privat ausgebrannt fühlen. Sie sagt, eine Auszeit, zum Beispiel in Form eines Sabbatjahres, sei eine super Möglichkeit, dem Alltagstrott zu entkommen, zu sich selbst zu finden und neue Perspektiven auszuloten. Ich möchte aus meinen Kunden den inneren Abenteuer herauskitzeln, sagt sie. Das kann eine weite Reise, mehr Zeit für die Familie, aber auch die Pflege eines Angehörigen oder die Erfüllung eines lang gehegten Traumes sein. Im nächsten Schritt will die Individualtrainerin Unternehmen für das Thema sensibilisieren und Sabbaticals und flexible Arbeitszeitmodelle als Teil der Unternehmenskultur verankern. Viele Menschen fühlten sich in ihrer Arbeit gefangen, sagt Ulrike. Nach einer Auszeit seien die Mitarbeiter entspannter, reflektierter und voller neuer Ideen für ihre Arbeit. Welchen Lieblingsspot Ulrike in MV hat und welche exotischen Länder sie als nächstes bereisen will, das alles hört ihr jetzt im Wellenrauschen-Podcast Nummer 107 mit Ulrike Nils. Ulrike Nils, heute im Wellenrauschen-Podcast. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich bei ihr anfangen soll. Ich habe hier so eine tolle Liste, liebe Leute, wieder Expertin für Marketing, für Film, für Journalismus, PR, Events, Projektmanagement, Vertrieb und. Und jetzt ist noch was Neues dazugekommen. Ulrike hat sich auch selbstständig gemacht als Reisecoach. Und wir wollen heute darüber sprechen, was das Thema Reisen in ihrem Leben, welche Rolle das spielt und wie sie das anderen Menschen, ja nicht das Reisen beibringen kann, aber wie das Reisen ein ganz tolles Mittel sein kann, um zu sich selbst zu finden, um sich zu verändern, vielleicht auch beruflich zu verändern. Dann sage ich erstmal, hallo Ulrike, herzlich willkommen im Wellenrauschenstudio.
Ja, Olli, vielen Dank erstmal für die sehr lebhafte Anmoderation. Sehr spannend. Ist ja schön, so wie man selber so nach außen wahrgenommen wird, ne? Was Leute so sehen, wenn sie den Namen hören, wenn sie sich mal so durch meine Vita blättern, was bleibt hängen? Also erstmal vielen, vielen Dank. Auch, dass ich hier sein kann und ja, dass ich die Möglichkeit habe, so über mein Herzensthema zu sprechen und das hier mal zu platzieren und wie du schon sagst, so Reisen als Mittel, ich sag mal so, jede Reise hat die Kraft, uns zu verändern. Was steckt dahinter und was kann das so bedeuten?
Also, genau. Freu mich. Da werden wir heute tief sozusagen in die Materie reingehen und natürlich erstmal meine erste Frage. Du bist heute mit dem Motorrad hier. Motorradfahren ist so richtig deine Leidenschaft. Leute, die dich kennen und auch auf deiner Website schon unterwegs waren oder dich jetzt auch in der Ostsee-Zeitung kennenlernen durften, die haben gesehen, also Motorradfahren ist dein Ding, ne?
Genau. Zum einen so für mich selber, das ist meine kleine Mini-Freiheit, die ich dann hier so genießen kann, gerade wenn so Phasen wie jetzt, wir sind ja jetzt so im Frühjahr, Frühsommer, hier durch gerade Mecklenburg, ne, durch die Dörfer zu fahren, diese Landstraßen, dieser Rapsduft, kommst du in diese kleinen Ortschaften rein, der Flieder erschlägt dich in seiner Blüte und Pracht. Das sind so ganz, ganz wertvolle kleine Auszeiten, die ich mir so hier dann immer nehme.
Gibt es da so eine bestimmte Tour, die du dann immer so raussuchst oder wechselst du gern oder bist du jemand, der sich dann treiben lässt? Also ich fahre jetzt mal heute Richtung Doberan raus oder so.
Ja, meistens ist es tatsächlich so situativ. Es gibt schon Ecken, in die ich einfach besonders gern fahre. Das ist so Richtung Mecklenburger Schweiz dann, ne? Und Seenplatte.
Nossentina
Heide oder Hütte, ja. Da, ne, so diese, ja. Ecke. Das finde ich einfach unfassbar schön.
Da ist auch viel Wald, ne?
Genau, so, ja. dieser Waldgeruch, so dann nehmen sie einfach dabei. Das finde ich traumhaft schön. Manchmal reicht es aber auch schon tatsächlich hier einfach so eine kleine Runde durch die Dörfer um die Stadt herum, ne?
Also das eine kleine Ausgehrunde, ne?
Einmal Gassi gehen.
So, was macht denn das mit dir? Wenn du da jetzt, sagen wir mal, sei es jetzt am Wochenende oder so wie gestern war übrigens Himmelfahrt, liebe Leute, ich war auch draußen mit der Familie in der Natur, was macht das mit dir?
Also A, ist dieses in der Natur sein sowieso einfach ein ganz, ganz, ganz großes prägendes Thema, so in meinem Leben, kommen wir, denke ich, auch so im Laufe des Gesprächs nachher nochmal drauf, was es so damit auf sich hat, aber so gerade dieses Motorradfahren, wie ich ihm schon sagte, es hat so ein kleinen Funken von Freiheit, so einen kleinen, man ist, oder ich bin ja dann sehr bei mir in dem Moment. Ja. Du kommunizierst ja nicht dann groß, bist ja nicht im Gespräch mit jemandem, so dass die eigenen Gedanken parat sind, dieses sehr bewusst, aber im Moment sein, im Augenblick sein, weil schon sehr aufpassen, immer auch für die anderen mitdenken. Ich bin Mutter und ich habe meinem Kind versprochen, nie so zu fahren oder Situationen heraufzubeschwören, die irgendwie dramatisch enden könnten oder so. Yeah, ne? Yeah. Kann es immer, das muss man sich ja auch bewusst sein, aber bin, glaube ich, schon eher ein defensiver Fahrer oder Fahrerin. Einfach
kein
Raudi, ich bin kein Straßenraudi. Ja. Aber kann eben diese Zeit für mich einfach total gut haben. So da so die Bilder der Landschaft, die sich dann so eigene Bilder projizieren, eigene Gedanken, die dann kommen.
Du hast gesagt, du magst es, oder natürlich kann ich auch total nachvollziehen, hier in MV das zu erleben. Bist du Mecklenburger? Bist du von hier?
Genau, gebürtig bin ich Rostockerin.
Ja. Ist das dann vielleicht auch so trotzdem eine Ambivalenz, dass man sagt, da kommen wir nachher auch nochmal wieder aufs Zurückkommen, aber einerseits das ja hier auch toll finden und genießen, und ich glaube, da teilen das viele Hörer auch mit uns, dieses Gefühl hier, weil einfach auch die Ostsee da ist, aber auch viele andere Gegenden, aber auf der anderen Seite auch ein gewisses Fernweh. War das bei dir auch schon immer, dass du gesagt hast, hier ist zwar schön und hier ist vielleicht auch schön, wieder zurückzukehren, aber eigentlich willst du auch weg?
Ja, also ganz klar, dieses notorische Fernweh, das sitzt ganz tief und das sitzt schon immer ganz tief.
Also du kannst dir auch vorstellen, mal, ist jetzt mal gesponnen, die Kinder sind irgendwann komplett, sind sie ja jetzt vielleicht auch schon raus und es ergibt sich irgendwas und es gibt so einen Sehnsuchtsort für dich, dass du sagst dann, ja, du könntest dir auch vorstellen, woanders zu leben.
Ja, aber ich könnte jetzt im Moment noch nicht definieren, wo ich leben wollen würde, aber es muss nicht hier sein, das ist so vor allem das. Ne? Also ich bin nicht so verankert und verwurzelt hier, dass ich denke, das ist diese einzige Option, die ich habe, ne? Sondern da ist ganz viel möglich. Und ja, klar, also in Momenten wie jetzt komme ich gerne zurück. Nach einer Reise kann einen das aber auch dann sehr schnell erschlagen, dass du zurückkommst und denkst so, das ist alles so eng. Also dass so ganz viel auf einen einprasselt.
Hast du für dieses Jahr jetzt noch was für den Sommer oder so, jetzt für die nächsten Monate was geplant?
Ja, zum einen Reisen muss ja nicht immer nur dann mit Rucksack durch Südostasien bedeuten. Reisen kann ja auch einfach die Workation oder die Situation sein, dass einfach nur sich selber einen Tapetenwechsel zu genehmigen, um einen anderen Blick auf Sachen zu haben. Und da habe ich jetzt gerade eine Option, die wird sich am Wochenende, denke ich, final entscheiden, dass ich nochmal für 2 Wochen in Südspanien so ein House-Sitting, Pet-Sitting übernehme.
Was? Ja, das ist ja krass, das, was ist nicht alles erzählbar. Genau,
das ist eine Frau dort, die dort auch ein Business hat und eine etwas größere Finca und Tiere, die selber weg will für 2 Wochen und man dann, so auf dem Schiff heißt es Hand gegen Koje, hier ist es dann eben
Tausche Hund gegen Reise, gegen Unterkunft.
Genau, dass ich darunter gehe, dann eben für diese 2 Wochen das nutzen kann für mich als Basis, um ein bisschen unterwegs zu sein, aber auch um zu arbeiten, ne? Mich dafür in der Zeit dann eben um ihre Tiere kümmere und also es gibt ja ganz, ganz viele Modelle, das ist, was ich meinte eben mit diesem, es gibt immer Optionen für alles Mögliche.
Ja,
so,
ja.
Und dann kommen ja die Sommerferien, da gut, wird es dann irgendwie eine Tour mit meinem Sohn zusammen geben. Wir sind Bulli-Reisende in den Ferien. Dann wird es mal sehen. Im Moment so Optionen Richtung Südfrankreich, vielleicht Pyrenäen, mal schauen. Irgendwie so die Ecke. Und ob ich dann so zum Herbst, Winter, da brodelt es gerade so ein bisschen in mir, dann nochmal wieder eine andere Tour.
Dann wahrscheinlich wieder auf eigene Faust.
Nochmal, ne? Genau. Ja. Aber das ist noch nichts Konkretes, nichts Spruchreifes, gar nichts. Das ist nur so, mega. Ich merke, da callt schon wieder was.
Nun habe ich irgendwo gelesen, du hast bereits 39 Länder gereist. Und dann würden wieder andere sagen, da ist ja noch gar nichts. Ich habe schon 60 Länder bereist. Andere sagen, ja, ich habe erst ein Land bereist. Ja, ich bin irgendwo da in der Mitte, keine Ahnung. Ist ja, ich glaube, es kommt auch gar nicht auf die Zahl an und es kommt im Endeffekt auch nicht auf wo man hinreist, sondern wie man sich dort fühlt, was man davon mitnimmt. Vielleicht auch die verschiedenen Aspekte, verschiedene Reisen machst. Weil es gibt ja auch so Leute, es gibt so Leute, die reisen in ein Hotel und reisen da immer wieder hin. Ne? Auch das ist, liebe Leute, ne? Das soll jeder machen, wie er will. Das finde ich immer so krass so, ne? Also ihr Leben lang dann, ne? So, also die Reisen, die finden das so toll da und dann immer wieder. Ich muss jedes Jahr woanders hinfahren, sonst wird mir zu langweilig.
Ja. Verstehe ich total. Ja. Aber auch genau das, was du sagtest gerade, die Art, wie wir reisen, die Art, wie wir Urlaub machen, ist einfach unglaublich individuell. Ne? Und es gibt da auch kein richtig oder falsch. Das ist ja irgendwas, was jede und jeder für sich definiert, was tut mir gut, was brauche ich. Und für den einen ist genau diese Konstanz und Beständigkeit und dieses, ich weiß, was mich erwartet, ich weiß, was da kommt, ich weiß, wie der Zimmerservice heißt und so weiter. Also ich hab da ein sehr vertrautes Umfeld und die anderen sind halt genauso, wie du sagst, ne? Bitte nicht zweimal an die gleiche Destination oder
mit dem Rucksack, mit dem Zelt,
genau, ne?
Mit dem Bulli.
So, und dieses andere, was du gerade ansprachst, das denke ich ihm auch, diese Zahl ist nur eine Zahl, das muss eben einfach überhaupt nichts heißen. Klar, es gibt genug, die auf der Jagd sind, irgendwie jedes Land der Welt einmal bereist zu haben. Oft ist es dann aber auch nicht mehr als einmal I touched it. Ich habe mir einmal meinen Stempel abgeholt und das war's. Dann gehe ich lieber auf weniger Länder und dann aber mit einer anderen Intensität. Ne? Mhm. Mit Zeit, die ich mir nehme, wirklich an dieser Oberfläche zu kratzen, ne? und einzutauchen in das, was da ist, zuzuhören. Das eine, dass ich eben schon sehe oder denke, so, das Reisen ist ja fast ein Katalysator oder fast ein großer Treiber so für Selbstfindung, ne? um einfach so persönliches Wachstum zu forcieren. Ich lerne einfach wahnsinnig viel über mich in dieser Zeit. So was, worauf kann ich mich einstellen? Was mag ich? Aber was bringt mich auch an meine Grenzen? So, ne? Und dieses sich auf den Weg machen und zu sehen, was passiert. So, und eine gewisse Toleranz dabei ja auch zu entwickeln für das Unerwartete. Es läuft ja nicht alles immer glatt. So, ne? Also das ist so ganz, ganz viel, was ich da mitnehme.
Also das ist dann der Oberbegriff Abenteuerlust. So, ne?
Was
lass mich da einfach treiben oder auf mich viel, nicht alles durchplanen, vieles auf dich zukommen lassen. So, ne?
Genau. Ja. So, das zweite große Thema, was meinst dabei ist einfach diese Verbindung zu den Menschen, möglichst einzugehen, versuchen wirklich lokale Kontakte zu knüpfen und dass wir einfach sagen, so dieses Vielfalt zu akzeptieren und eine Bereitschaft, einfach auch so ganz verschiedene Perspektiven einzunehmen. Und so mein großes Why auch für meine Selbstständigkeit jetzt ist einfach, dass ich ganz, ganz fest davon überzeugt bin, dass wenn wir uns über Grenzen und Kulturen hinweg auf persönlichen Ebenen auch einfach verbinden und verknüpfen, wenn wir Menschen uns gegenseitig zuhören, wir können diese Welt zu einem besseren Ort machen. Wir können einfach so viel mehr bewirken, als es vielleicht Politiker, das mag jetzt total naiv und das mag träumerisch klingen, aber davon bin ich einfach zutiefst überzeugt. Und das ist so ein ganz, ganz großer Antreiber für mich, da unterwegs zu sein. Ne? So, dass ich da so gerne das mit Mark Twain halte, der mal eins seiner Zitate, vielleicht nicht ganz wörtlich wiedergegeben, aber so: Reisen ist fatal für Vorurteile und Engstirnigkeit. Das ist ein großes Thema. Und dieses Dritte, was mich wirklich treibt, hatten wir vorhin schon kurz gesprochen, so Natur. Ich bin ein ausgesprochen visueller Mensch. Und Bilder und Eindrücke von so Größe und von Weite und von einfach so unfassbarer Schönheit da draußen. Das ist was so resoniert mit mir, was so einfach mich durchdringt und auch diese Größe zu spüren. Also das ist jetzt schon ein bisschen länger her, war ich in Australien, wenn du dann da im Outback hockst und auf einmal wirklich, und da war ich noch echt jung, so diese Dimension von Unendlichkeit, so von Raum und Zeit und alles dreht sich plötzlich gedanklich und weiß nicht, fühlst du dich jetzt eigentlich ganz klein oder fühlst du dich eigentlich total groß, weil du weißt, du bist Teil des Ganzen und das Ganze ist Teil von dir, so, ne? Und das sind so diese Sachen, danach suche ich, nach diesen Erlebnissen, und darum, ob das jetzt 20, 30, 40 oder 120 Länder sind, keine Ahnung, das ist überhaupt nicht relevant, sondern wie nutze ich so eine Reise? Was kommt da für mich so dabei?
Also du merkst, ich bin ganz still geworden. Das ist jetzt drei wichtige Punkte, aber einfach nicht nur Punkte, sondern wow, ich bin total geflasht. Also das ist echt heftig und man denkt ja dann auch gleich wieder über sich nach, wie reist man selbst, wie nimmt man das wahr, wie viel, wie du sagst, das ist ja individuell. Aber man spürt sich ja ganz anders. Man spürt die Verbundenheit zur Natur. Also irgendwas gibt's ja da, ne? Irgendwas muss ja da sein, irgendeine Energie oder so, ne? Und also ich stand jetzt auch noch nicht im Outback, aber spontan fällt mir ein, jetzt, wenn ich in die Alpen fahre, dann ist das für mich immer sehr, jedes Mal so wie für andere Leute, wenn die an die Ostsee wahrscheinlich fahren und einmal über die Düne gehen und dann plötzlich so langsam das Meer auftaucht. Und die sehen das ja nur einmal im Jahr. Für mich ist das ist hier, ne, selbstverständlich. Aber wenn ich so hinter München so langsam die ersten Voralpen sehe und dann durch einen Tunnel fahre und dann plötzlich mittendrin sind, andere fühlen sich davon vielleicht erschlagen. Ich fühle mich verbunden mit diesen Bergen.
Ja, ich Berge lösen möchte, das auch ganz toll aus.
Ja, also eine ganz starke Verbundenheit, die ich leider auch zu selten habe. Wir haben es jetzt zum Glück letztes Jahr das erste Mal mit der Familie in Skiurlaub, 23 im Januar, ne? War mega und gerne 8-mal im Jahr, wenn es das zulässt oder so. Aber sprich mal noch so ein bisschen, lass uns da mal eintauchen in deine Sehnsuchtsziele. Da stand ja nun jetzt ganz viel schon zu lesen. Also mit dem Motorrad durch Nepal, durch den Oman, du hast Usbekistan besucht, Marokko bereist. Aber gibt's so für dich Sehnsuchtsziele, besondere Orte? Nun hat jeder Ort sicherlich auch seinen Reiz, aber gibt's so Specials?
Ja, nein, also wenn es nach mir ginge, ja, würde ich natürlich am liebsten alles sehen und erleben. Ich habe so als junger Mensch, damals war so schon, als ich, bevor ich so in diesen Bereich Film ging und da gearbeitet habe, war eigentlich schon für mich, dass ich mal so als Credo gesetzt habe, ich möchte die ganze Welt bereisen und dafür bezahlt werden. Das war tatsächlich damals so meine Motivation im Bereich Fotografie und Film irgendwann zu gehen. Und bis jetzt ist natürlich immer dieses wenn es nach mir ging, gesagt, würde ich alles sehen wollen. Was ein großes Thema ist, in so Patagonien, Feuerland, Antarktis.
Das ist ja so ein bisschen Ende der Welt.
Dieses so. Gefühl, so wirklich am Rand der Welt, am Ende der Welt zu stehen. Ja. Das
Vulkangesteine, und so ganz
kalt. Was Archaisches irgendwie so zu spüren. Ja. Ne? Und aber auch so, ja, Eisfelder, Eisshields irgendwie so zu erleben, kalbende Eisberge zu beobachten. Das muss, glaube ich, was sehr Erhabenes und Erhebendes sein. Also das ist so ein Thema. Dann reizt mich sehr so dieser ganze zentralasiatische Raum, also die Stans, ne, so von Turkmenistan, also alles, was da so in dem Bereich ist.
Warum ist denn das so? Ich könnte mir das vorstellen, das Thema Weite, die sind ja einfach, das sind ja unfassbar große Länder.
Und ja, und auch eine gewisse Vielfalt. Du hast natürlich auf der einen Seite hast du so Pamir Highway, ne? Hast also auch wieder diese Kraft der Berge, dieses Riesenabenteuer. Das wäre für mich so, ne? Ein großes Ding, so ein Motorrad da lang. Du hast eine Verbindung aber zu einer sehr starken Kultur, so diese Seidenstraßen-Thematik, historisch einfach sehr, sehr spannende Gegenden. Architektonisch, das war eben das, was mich in Usbekistan aber unglaublich fasziniert hat. Hatte ich jetzt nicht ganz so viel Zeit, das war tatsächlich jetzt nicht elendig lang, aber es war so, dass ich irgendwie für Samarkand und für Bukhara irgendwie Zeit hatte, mir das in Ruhe anzugucken und diese Erhabenheit auch so dieser Bauwerke, der Architektur, wunderschön einfach. Und diese Kombination aus so landschaftlichem Reiz, noch eine gewisse Unentdeckte, ist ja nun, weiß Gott, nicht im Bereich so des industriellen Tourismus
Fokus. Ne? Ja, genau. Genau.
Und so ein bisschen Abenteuerlust irgendwie zu stillen und aber auch da wieder zu entdecken und zu gucken, so was macht das mit mir wieder, ne? Das sind so Sachen, die mich sehr reizen. Und dann gibt's tatsächlich lustigerweise mal so einen Ort hier, der ist dann hier in Mecklenburg, meine kleine Insel Langwerder. Und das ist tatsächlich der kleine Ort, Heimat, den ich irgendwie so für mich im Herzen trage. Eine kleine Vogelinsel, so zu DDR-Zeiten noch im ehemaligen innerdeutschen Grenzgebiet gelegen. Das heißt, das war schon als Kind immer ein großes Abenteuer, dort hinzudürfen. Auch ein gewisses Privileg, dorthin zu dürfen. Mein Vater hat früher im Zoo gearbeitet, war Ornithologe und bevor ich geboren wurde, war er fest auf dieser Insel. Später ist er eben im Zoo. Aber wir haben eben da eben unsere Zeit sehr, sehr viel verbracht auf der Insel.
Okay, und da kommt auch so ein bisschen die Leidenschaft oder diese Liebe auch zum Naturschutz und auch die Beringung der Vögel, da
genau,
kommt das so her.
Genau,
ne?
Ja. Dann wird dort, das ist ja eine Vogelschutzinsel, also dort werden eben ganz viele Vögel gefangen, beringen, vermessen, wissenschaftlicher Vogelfang, um so die Flugrouten, Migrationsbewegungen der Vögel einfach nachzuvollziehen und auswerten zu können. Und nach dem Tod meines Vaters habe ich dann selber den Beringerschein gemacht, um mir so diesen Raum zu bewahren, dass ich dort
Das ist ja dann auch wieder so doppeldeutig so ein bisschen.
Genau, dass ich da auf der Insel eben auch nach wie vor bin. Jetzt meistens ist es dann so eine Woche im Sommer und dann verschiedene, wenn so Arbeitseinsätze sind, Küstenschutzmaßnahmen und so, ne? Ja. Aber so, das ist tatsächlich etwas, was mir in gewisser Weise heilig ist. Was so dieser Ort, diese Verbindung, sicherlich hat sie ganz, ganz viel natürlich mit meinem Vater zu tun, aber das ist so eine Insel, die einfach mich, glaube ich, so grundlegend geprägt hat, auch in dieser Adaptionsfähigkeit vielen Situationen gegenüber. Sie ist, wir haben kein fließend Wasser, da gibt es nur ein Plumpsklo, gewaschen wird sich in der Ostsee, Süßwasser muss vom Festland geholt werden. Wir hatten früher auch nur wenig Strom, es gab so Batterienakkus, die aber meist nie geladen waren, also eigentlich fast immer nur so mit Kerzenlicht, und jetzt inzwischen gibt es also Solarpaneele, so dass wir also jetzt durchaus Strom und auch einen Kühlschrank haben, aber es hat halt immer noch so diesen Digital Detox oder so, überhaupt dieses einmal mal ganz raus.
Und wo gibt's das noch, ne?
Wo gibt's das noch, genau. Ja. Und das hat mich als Kind, glaube ich, einfach total geprägt. Oder man wenig braucht, um trotzdem einfach Abenteuer zu erleben. Und das war einfach ein pures Abenteuer, einfach jedes Mal als Kind, diese Insel. Und das zieht sich so bis heute, glaube ich, durch. Und das ist das, warum ich so eine ganz starke Verbindung zu diesem kleinen 20 Hektar.
Diesen kleinen schönen Fleckchen Erde hast, und das ist echt mega. Und dann hast du ja doch noch wieder, jetzt hast du dich genau. selbst korrigiert.
Das sagte ich ja, ne? Das ist so diese kleine Heimat.
Dieser kleine Fleck, ja. Und der hat ja dann deswegen diese Doppeldeutigkeit, eben eine besondere Beziehung zu deiner Familie, aber auch zu deinem Vater, das weiterzuführen, die besondere Verbindung zur Natur und dieses ursprüngliche, einfach, ja, wie man auch mal ohne Strom, ohne fließend Wasser auch so auskommt. Und das hat sich vielleicht auch in deiner Reiseleidenschaft, dass du den Mut hast. Also ich würde nicht den Mut haben, mich aufs Motorrad zu setzen und mal dadurch Nepal. Wie war Nepal so? Wie war das?
Ja, unglaublich spannend natürlich, ne? Weil
die höchsten Berge der Welt.
Die höchsten Berge der Welt. Ein unfassbarer kultureller Reichtum und gleichzeitig aber eins der ärmsten Länder der Welt. Die Sozialstruktur, aber auch das Land mit dem geringsten IQ tatsächlich.
Also Bildung.
Bildung, ja. Weil eben natürlich in fernen oder in abgelegenen Bergregionen oft das einfach bis jetzt noch schwierig ist, da überhaupt hinzukommen für die Kinder wirklich in Schulbildung. Es ist wirklich ein Land der Gegensätze, es ist ein unglaublich spannendes Reiseland. Viele fahren ja hin, gehen dann ihre 10, 14 Tage Tracking-Tour und reisen halt wieder ab. Es ist halt schon wert, noch mal auch ein bisschen tiefer wieder reinzugucken. Also ich habe natürlich auch meine Trekking-Tour gemacht. Einmal den Everest sehen. So. Also das ist.
Du warst jetzt nicht ganz oben, aber du hast ihn auf jeden Fall gesehen.
Aber nah ran. Und dann aber eben mit dieser Motorradtour natürlich nochmal mir eine ganz andere Welt eröffnet habe. Was man noch erlebt und kennenlernt. Und auch da wieder, ich hatte dann für diese Motorradtour ja einen lokalen Guide mir geholt. Also das wäre jetzt zumindest für diese erste Tour etwas vermessen gewesen, dann alleine mich da durchzuschlagen. Das war schon sinnvoll, dort mir dann vor Ort einen Guide zu nehmen. Aber dann hast du natürlich, wenn du da 10 Tage, 12 Tage zusammen unterwegs bist, hast du natürlich einfach sehr viel Zeit, einfach zu erzählen, sehr viel Geschichten und mit ihm zusammen, weil das jetzt ja keine organisierte Motorradtour war oder Reise, sondern und er ist auch ein sehr gesprächiger Mensch gewesen, der auch dann irgendwie, eigentlich wollte er nur kurz irgendwo nach dem Weg fragen und schlussendlich saßen wir dann eine halbe Stunde mit Leuten irgendwo am Straßenrand und erzählten über Gott und die Welt. So, ne? Und,
wie sind denn die Menschen? Ich meine, es ist natürlich in jedem Land unterschiedlich, ja. Aber bleiben wir jetzt mal bei Nepal. Man hört immer nur, ja, die Menschen sind doch alle total freundlich und offen und ich vergleiche das halt immer. Ich weiß, das ist jetzt wieder gemein, Leute, ne? Also, aber mit Deutschland so, ne? Aber wie ist denn das da in so deutschen Ländern?
Das glaube ich, kann man tatsächlich gar nicht, oder kann man von Nepal ein bisschen weggehen, das ist einfach ganz oft, ja, ist, dass Menschen, je weniger sie haben, oder je einfacher so diese eigenen Umstände sind, umso weniger Besitzdenken herrscht und umso größer ist diese Bereitschaft zu teilen. Und um mal jetzt bei dem Beispiel meines Guides zu bleiben, wir sind dann noch mal einmal kurz zu ihm nach Hause, weil ich hatte ja keine Ausrüstung, es hat sich ja alles spontan vor Ort ergeben, dass ich jetzt gesagt habe, ach, ich mache noch mal eine Motorradtour und und hatte halt nichts, natürlich überhaupt nichts mit dafür und dann einmal zu ihm sind, um mal zu gucken, okay, was hat er jetzt noch so in seinem Fundus, womit er mir aushelfen kann. Und dann stehst du halt in diesen winzigen kleinen Häusern. Da wohnt in dem Einzimmer wohnen seine Eltern mit der Mutter der Eltern, also mit seiner Großmutter zusammen, die teilen sich ein Zimmer. Er, seine Frau und das 5-jährige Kind teilen sich ein Zimmer und sein Bruder lebt im Wohnzimmer auf dem Sofa. Das ist aber auch gleichzeitig Essens- und Küchenbereich alles. Das ist nicht, dass sie jetzt sich hinstellen, also ich glaube, wenn sie was Größeres hätten, würden sie nicht Nein sagen, aber es ist nicht, das definiert sie nicht im Sinne von, deswegen machen sie sich nicht klein, die haben mir das voller Stolz gezeigt und haben mich zum Essen eingeladen und freuen sich, wenn du mit da sitzt und da bist und zeigen dir, weil das ist ihr Leben, das ist eben, und wir sehen natürlich die Welt, oder viele Menschen sehen die Welt ja nur so durch ihr eigenes kulturelles Paradigma.
Genau.
Und
in ihren Schubladen
Mit unseren Wertvorstellungen und Maßstäben. Und das, was eben, warum ich immer so dafür plädiere, so dieses Reisen, sich dieses drauf einlassen, was da draußen ist. Weil mein, ja, vielleicht auch möglicherweise privilegiertes Leben, was es hier innerhalb deutscher Maßstäbe gemessen gar nicht ist, aber auch das ist doch nur ein Lebensentwurf.
Genau.
Das ist doch nicht ist doch nicht der Maßstab, so, nein, ne? Und, nee. Durch diese Vielfalt lernen wir eben so, ne, dass und so durch diesen Kontakt so zu anderen Völkern, zu anderen Kulturen, zu anderen Menschen mit ihren ganz persönlichen Geschichten, die man dann einfach aufnimmt, dass es so viele andere Möglichkeiten, so viele andere Denkweisen gibt, die alle richtig sind jede für sich so, ne?
Und das öffnet doch dann den Horizont. Das genau, macht es doch alles breiter. Genau. Und das ist dann eben nicht mal nur mehr der berühmte Blick über den Tellerrand, sondern das ist der Sprung in neue, andere Welten. Und das macht den Geist doch auch wieder, öffnet den Geist. Also
genau, und das, was ich schon sagte, so dieses grundlegende Verständnis, diese Offenheit dafür, dadurch erklären sich viele Dinge, die in diesem Miteinander. Und ich glaube, dass wenn wir diese Weisheit eben wirklich teilen, die jeder in sich trägt, die jede Kulturform in sich trägt, wenn wir das mitnehmen, was ich da lerne, wenn ich unterwegs bin und das hier mit einbringe, was ich natürlich aber auch von hier, von Gedanken, von Themen mitbringe und woanders einbringe, dass wir dadurch einfach eine ganz andere, eine echte Globalisierung, eine echte Wertegemeinschaft auf dieser Welt irgendwie werden können.
Und ohne jetzt zu politisch zu werden, dann wäre unsere Welt mit Sicherheit, aber das haben sich die Leute wahrscheinlich vor 100, vor 200 und vor 500 Jahren auch schon gefragt, ein bisschen besser, wenn die Menschen sich mehr austauschen. Und wir haben ja heute alle Möglichkeiten. Also ich glaube, vor 200 Jahren hatten wir noch nicht die Möglichkeiten, so schnell von A nach B auf dieser Welt zu kommen. Und das ist eben der große Unterschied zu früher. Das heißt, noch nicht alle Menschen auf der Welt, beileibe nicht, können sich das leisten finanziell, okay. Aber wir haben rein technisch gesehen, evolutionär, die Möglichkeit, ganz, ganz viele andere Kulturen in einer ziemlich kurzen, verdammt kurzen Zeit kennenzulernen. Und das war einfach früher anders. Und das sollte eigentlich dazu führen, dass die Welt mehr näher zusammenrückt, was es zum Teil vielleicht auch tut, aber eben auf der anderen Seite, wie wir ja aktuell merken, ja auch wiederum nicht tut. Hm. Jetzt kommen wir mal, jetzt setzen wir unsere liebe Hörer unsere Reise fort, jetzt von Nepal rüber nach Afrika. Warum Afrika? War das auch eher Zufall, dass du sagst, du wolltest mal Afrika bereisen und dann kam Tansania dabei raus? Was du, weil Marokko gehört auch zu Afrika, so ist es nicht.
Genau.
Ich war auch schon mal in Marokko. Auch wunderschön. Und aber Tansania, warum Tansania und wie war so dein erster Kontakt dahin?
Zum einen war ich vorher schon mal in Südafrika. Da merkte ich aber so, das ist total schön.
Landschaftlich
toll,
vor allem,
ne? Aber ja. Ist ja nicht das Afrika mit den Bildern, mit den Eindrücken, so dieser unendlich große Kontinent, ne? Afrika, Africa is not a country, also das ist ganz, ganz wichtig, sind irgendwie, glaube ich, 53 oder 58 Länder und individuelle eigene Länder mit eigenen Geschichten und viele sprechen von Afrika immer so, ich fahre nach Afrika, was heißt das? Wie du schon eben gerade dich selber ja revidiert hast, so Marokko ist auch Afrika, Südafrika ist Afrika und du hast aber dann eben Westafrika, eine ganz andere Welt wieder. Ne? Also erstmal diesen Kontinent, der mich auch weiter reizt, also da noch viel mehr auch noch kennenzulernen, weil es sind ja auch nur ganz, ganz kleine Snippets und Ausschnitte, die man so gesehen hat.
Ja, ja.
Als Kind hatte ich ein Buch, Land am Kilimanjaro. Das hat mich als Kind total fasziniert. Ich weiß nicht, wie oft ich das durchgeblättert und gelesen habe. Es kam dann natürlich auch aus dieser Prägung durch meinen Vater, der eben selber auch sehr, sehr, sehr viel gereist ist. Und unter anderem kam ihm, also war auch mal so Serengeti und Tansania war er auch und jetzt gar nicht so sehr, wie ich gesagt habe, ich will jetzt hin, weil mein Vater da war, aber es war einfach sehr präsent, ne? Und
ja.
Es war
na, auch ein bisschen Prägung schon da.
So, na klar. Und so, dass ich das dann einfach anbot. Ich gesagt habe, ich mache jetzt erstmal, gehe ich auf Tour nach Tansania und Sansibar und habe mir dann dort einen Landcruiser mit Dachzelt gemietet und war dann solo mit meinem Auto da unterwegs und mit dem Dachzelt und ja, ich glaube, man kann schon sagen, spektakulär.
Krass, ey. Boah, ey. Hat man da nachts nicht Angst, dass dann irgendwie ein Löwe ins Zelt springt oder sonst wie?
Deswegen wäre ich tatsächlich nicht in so ein Bodenzelt gekrochen. Und ich hab dann noch mal alles mit hochgenommen im Zelt, was man bräuchte, um im Zweifelsfall auch mal irgendwie einen Tag oder zwei da oben zu hocken, falls sich irgendein Löwe meint, irgendwie vor mein Auto setzen zu müssen. Ich hatte also tatsächlich dann wirklich immer alles mit oben, dass ich irgendwie zwei Energieriegel, eine Flasche Wasser, tatsächlich auch eine Option, um irgendwie auch die Notdurft verrichten zu können, ja, wenn klar. Jetzt also, ja. War schon darauf vorbereitet, dass für den Fall, dass also jetzt wirklich irgendwas ist, ja. Ich mal da oben nicht aus dem Zelt komme, ich irgendwie zumindest irgendwie so eine Zeit überstehe erstmal.
Ja, ja.
Aber das das war natürlich, um mal wieder auf diese Themen Natur, ne, das und Tierbeobachtung, aber ich bin ja davon überzeugt und ich glaube, dass das Wildnis, ein wirklich echtes tiefes Eintauchen in die Wildnis und dieses Zulassen, dass das wahrscheinlich mit der beste Coach ist, den du eigentlich haben kannst. Ja, vielleicht auch an Urängste geführt zu werden oder so an diesen Kreislauf, an Vergänglichkeit und all das, wenn du wirklich ganz, ganz tief im Busch dort sitzt oder in der Savanne und abends ein kleines Feuerchen machst und du hörst da hinten die Hyänen gackern und das geht so unglaublich tief und du bist so auf der einen Seite ja so achtsam und so im Moment und trotzdem hast du so diese Gerüche und Geräusche, die was ganz anderes nochmal dir zeigen und auslösen. Und ich glaube, das ist so, also viel näher kannst du dir selber, glaube ich, gar nicht kommen als in solchen Momenten.
Krass. Also du wirst eigentlich eins mit der Natur, das ist immer so ein Spruch, aber ich glaube, da spürt man mal, und dann kommt auch wieder dieser Spruch, wie klein man ist, ne? Klein im Sinne von Teil des großen Ganzen.
Ja, so. Und das waren natürlich einfach unglaubliche Momente, so, ne? So diese Vielfalt, diese Schönheit dort zu erleben.
Und inwieweit kam dann dort Kontakt auch zu den Menschen, speziell vielleicht auch zu den Maasai zustande?
Ich hatte mich im Vorfeld zum einen über Couchsurfing schon bei Leuten gemeldet, wo ich gleich nach der Ankunft die ersten Tage war, in Moshi oder in der Nähe von Moshi, am Fuße des Kilimanjaro. Und ganz, ganz toller Mensch dort mit seiner, der so eine kleine Vorschule betreibt. Also das war ganz, ganz spannend. Und dann, als ich mir dann das Auto geholt habe und weitergefahren bin, hatte ich aber auch da schon im Vorfeld über eine Plattform, die nennt sich Host a Sister. Ist so ähnlich wie Couchsurfing, nur dass es halt von Frauen für Frauen ist, ein weltweites Netzwerk.
Ja.
Hatte dort schon den Kontakt zu einer Frau, was ich sehr spannend fand, womit sie sich beschäftigt. Sie ist selber Maasai und setzt sich sehr, sehr stark ein für andere Frauen innerhalb ihrer Gesellschaft und Gemeinschaft, insbesondere eben dieses Thema frühe Kinder heiraten und weibliche Genitalverstümmelung,
ja,
was einfach ein sehr großes Thema ist.
Absolut, davon habe ich dort auch schon gehört.
Ja. Und das war, wie gesagt, okay, die möchte ich gerne kennenlernen, bei der möchte ich gerne ein paar Tage sein, möchte mehr über ihre Arbeit erfahren, möchte aber auch mehr über diese Hintergründe, was steckt eigentlich dahinter. So dass ich dann bei ihr und ihrem Mann und ihren drei Kindern war und mit denen sie mir ihr Dorf, ihre Gemeinschaft gezeigt haben. Dann hat sich das so durch Zufall ergeben, dass ich auf eine große Beerdigung dort konnte. Dort war dort im Nachbardorf war jemand gestorben und diese riesige Zeremonie, die dort abgehalten wird. Das war, also ich durfte dort dann nicht fotografieren, darum wurde dann gebeten. Das war okay, dass sie es zulassen, dass ich jetzt als Weiße, völlig Außenstehender dabei sein durfte. Aber das war nochmal wieder anders auch zelebriert wird als bei uns natürlich, so diese Wehgeschreie und Wehgesänge und diese die waren gleich wahnsinnig so in so einen fast so Trance-Zustand.
Ja, verstehe.
Also das waren teilweise wirklich so, dass man sich selber so erschüttert fühlt so in diesem Moment, ne? Weil du denkst, boah, was passiert hier gerade? Was für eine Energie baut sich hier gerade auf?
Ja.
Also war natürlich einfach spektakulär, das so zu erleben. So, dann bin ich aber von da aus eben dann weiter, bin an den Natronsee, das ist so direkt an der Grenze zu Kenia, das ist dann da oben wirklich alles Maasai-Land. Dort hat sich eigentlich nur aus einem Maasai, der mich geführt hat, also für den Tag, ich wollte zum See selber runter, ich konnte da mein Zelt oder mein Wagen aufbauen in der Nähe von einer Lodge, hatten sie mir erlaubt. Aber um jetzt dort runter zu diesem Salzsee, zu dem Natronsee.
Da brauchtest du einen Führer
ich einmal einen lokalen Führer. Und da hat sich das eben ergeben, dass ich also Baraka kennengelernt habe. Und da hat sich einfach binnen kurzer Zeit eine Energie entwickelt und so ein Gespräch auf ganz viel für den ganzen Tag. Dann hat er mir noch ganz viele andere Sachen gezeigt. Und da hat sich bis heute eine ganz, ganz tiefe Freundschaft entwickelt.
Okay. Ja.
Wir haben sehr, sehr viel Kontakt. Ich unterstütze ihn, wo immer es irgendwie geht. Gefühlt würde ich immer noch so viel mehr machen wollen eigentlich. Ich würde ihn noch so viel mehr unterstützen wollen. Aber so das, was geht, ich helfe ihm, wenn es darum geht, so Projektanträge zu schreiben oder seine Website oder Social Media. Oder, ne, also wir haben, also mal sagen, 2 bis 3 Mal die die Woche haben wir tatsächlich Kontakt.
Ja, Wahnsinn.
Also
ja,
schreiben viel, versuchen es dann zu telefonieren oder also, FaceTime, ne, was auch immer. Und weil mich das wirklich dann beschäftigt hat, mich dann auch, je näher ich dann eingetaucht bin, mal in dieses ganze Thema, was treibt sie um, gerade jetzt im Moment ein großes Thema, so das Landrecht, ne, die Vertreibung der Maasai von ihren angestammten Gebieten. Alles im Namen nicht Naturschutzes, der wird auch gerne zitiert, aber vor allem einfach um Jagdgründe dort zu entwickeln oder eben auch die Nationalparks. Ne? Also das sind sehr vielschichtige Sachen und ja, ich bin ja selber auch dort, um dort zu reisen, mir das anzugucken und deswegen finde ich es aber eben umso wichtiger, mich auch mit den Hintergründen wieder auseinanderzusetzen und das Ganze für mich aber dann einzuordnen. Ne? Ja, ich bin auch die in die Serengeti fährt.
Ja, klar.
Aber ich versuche es eben durch die Gespräche, durch dieses mit ihnen zu arbeiten jetzt für mich so ein bisschen zu kompensieren vielleicht, ne? Oder so einen Weg zu finden.
Also passiert ja das da, auch was überall wahrscheinlich passiert, eine Kommerzialisierung, dann wird denen das Land einfach weggenommen, es werden vielleicht Zäune drum gebaut, ein Nationalpark.
Ja, teilweise
entstehen.
Gewaltvoll weggenommen, ne? Ja, teilweise wird das Vieh beschlagnahmt, davon leben sie, aber sie sind ja noch nach wie vor semipastoral, also nach wie vor immer noch mit, dass sie mit ihren Tieren ziehen in die Weidegründe, die je nach Saison, je nach Jahreszeit wichtig sind und auch dieses Zusammenspiel von Nutz- und Wildtieren, weil vieles von dem, was dort wächst, können die Haustiere, die Rinder und Ziegen vielleicht nicht fressen. Die fressen halt weichere Sachen, dadurch aber, was sie dann ausscheiden, werden die anderen Sachen gedüngt. Dadurch kommen aber dann die Zebras und Giraffen hin und können das wieder fressen. Also die leben in einer natürlichen Harmonie miteinander. Woanders versuchen Menschen krampfhaft irgendwelche Systeme zu entwickeln, wie sich eben so indigene Gemeinschaften wieder mit der Natur verbinden können.
Und da ist es eigentlich da und
wird gerade eingezäunt und du kannst Maasai nicht einzäunen. Das geht nicht. Dann die gehen zugrunde. So, ne? Und nichtsdestotrotz gibt aber eben, also neben dieser Landrechtsgeschichte, was ich eben auch schon angesprochen hatte, sind natürlich auch große Themen, die sie bewegen und mit denen sie sich beschäftigen, eben von innen heraus. Also es ist ja eine sehr patriarchale Gesellschaftsform und trotzdem ist dort eben ja ein wachsendes Bewusstsein auch innerhalb der Maasai-Gemeinschaft, dass Traditionen, nur weil es Traditionen sind, eben auch nicht immer bleiben müssen, sondern auch da eine Entwicklung, ob das eben das Thema Bildung auch für Mädchen, das, was ich eben angesprochen hatte, Aufklärung darüber, dass es auch andere Einkommensmöglichkeiten gibt und eben nicht über den Verkauf der Kinder, um dann Weidetiere oder Ähnliches zu bekommen. Also der Status der Frau und insbesondere der Witwen, die einfach völlig rechtslos sind oder rechtlos sind. Diese Gedanken, da passiert ganz viel bei denen. Das steht uns auch nicht zu, das von außen da reinzutragen. Diesen Prozess begleite ich halt gerne und unterstütze sie eben dort. So, ne? Oder habe dann eine Spendenaktion dann mit meinem Geburtstag verbunden, zumindest dann, weil es geht nicht immer nur über Sachspenden. Ich habe auch ganz, ganz viel runtergeschickt. Ich habe auch ganz viel dann so Schulmaterialien und ganz viel Zeugs, was sie wirklich vor Ort gebrauchen können. Aber manchmal ist es auch einfach eine finanzielle Unterstützung, die sie eben brauchen, ne? Ganz klar. Und so, dass ich irgendwie gucke, wie ich, das sind nur kleine Nadelstiche in diesem Ganzen, was möglich wäre, aber da versuche ich halt ein bisschen was einzubringen.
Du hast gemerkt, ich lausche gespannt, also kann man dann schon sagen, dass du, das würde ich jetzt daraus interpretieren, zu Tansania im Speziellen und dann eben auch den Maasai eine besondere Beziehung entwickelt hast, das hast du ja eben groß also auch ausgeführt und dann auch sagen kannst, das ist ein Ort, an den du auch mal wieder zurückkehrst und zurückkehren wirst?
Ja, das ist tatsächlich einer der Orte, wo ich sagen würde, bei all dem, was mich reizt und zieht, noch an Neuem, was ich sehen und entdecken möchte. Aber Tansania bin ich mir sehr, sehr sicher, dass ich dahin auch nochmal zurückkehre, dass ich dort gerade mit meinen Bekanntschaften weil da ist, also zu allen dreien, das ist jetzt, ich hatte das eben so, habe ich natürlich viel von Baraka erzählt, aber zu allen dreien dort habe ich sehr, sehr enge Kontakte eben nach wie vor. Und dahin, nochmal zu gucken, wie entwickelt sich das weiter mit denen zusammen, weil das sind wirklich Freunde und Freundinnen geworden. Das sind wirklich. Und
darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Ja. Das eine ist ja die Sehnsucht zu einem Land, zu einem Landschaften, aber die Connection ist ja jetzt quasi durch die Menschen und ihre persönlichen Schicksale, ihre Kultur. Du bist ja nicht einfach nur ein Touri gewesen, der sich da mal ein paar Berge angeguckt hat, sondern du bist ja viel, viel näher dran gekommen und hast auch eine Beziehung zu den Menschen dort aufgebaut und das zieht einen doch dann immer wieder auch dahin.
Das ist es, wo wirklich diese menschliche Komponente, ne? Dort wieder hin, gemeinsam am Feuer zu sitzen und zu erzählen und einfach diese Herzlichkeit, das ist halt auch da wieder, das ist so eine unglaubliche Herzlichkeit, die ich da auch erlebt habe und Wärme.
Ja. Was ist das für ein Gefühl, wenn du von deinen Reisen zurückkehrst, hier nach MV, jetzt müssen wir auch wieder aufpassen, dass das nicht irgendwie so falsch rüberkommt. Das hattest du eingangs zwar auch schon mal so kurz mit erwähnt, aber ist es dann so ein Gefühl, ja, ich bin jetzt wieder hier angekommen, jetzt bin ich hier wieder in meiner vertrauten Umgebung, oder ist es manchmal auch ein Kulturschock?
Ja, es ist, also es gibt ja richtig diesen Begriff Reverse Culture Shock, ne? Also dieser umgekehrte Kulturschock. Und auch so dieser Post-Travel-Blues. Ich glaube, viele kennen das ja schon, selbst wenn man 2 Wochen im Urlaub war und kommt zurück und denkt, oh, es war so schön, ich möchte zurück. So, und wenn man jetzt aber dann so von einer Reise zurückkommt, die vielleicht so lebensverändernde Momente hervorgerufen hat, ne? Oder wo so viel passiert ist, wo wir so uns selber auf der einen Seite ja so viel näher gekommen sind, so viel Neues mitgeholt haben. Und also jetzt kommen wir.
Es ist schon eine andere Intensität.
Es ist eine unglaubliche Intensität. Ja. Und dann kommst du zurück und kommst du in dieses gleiche Umfeld zurück, wo du das so, was du eigentlich vor x Wochen verlassen hast. Und das kann, da hat das Gehirn oft einfach ein Problem, dass da umzuschalten und mitzu, also das wird auch teilweise, also jetzt gerade zur Zeit wirklich erforscht, dieses, also das auch wirklich als Thema, als Symptom anzuerkennen, und weil das kann tatsächlich hat das Grundzüge von so depressiven Verstimmungen, die sind temporär, und ich möchte das um Himmels Willen nicht mit einer Depression gleichstellen, ne? Also das glaube ich versteht auch hoffentlich jeder, der uns hier zuhört, darum geht's nicht, aber das kann so diese Auswirkungen, diese Tiefe, und ich kenne das eben von mir, wenn ich das Gefühl habe, meine Seele ist eigentlich noch irgendwo da draußen, ich bin vielleicht räumlich hier, ich bin örtlich hier, aber mein Herz ruft nach was ganz anderem, und wie gesagt, und ein Teil von mir ist noch da draußen und ist da unterwegs.
Dann braucht es erstmal auch
und ein bisschen braucht, Zeit. Es braucht Zeit, und die Zeit darf man sich auch nehmen, und wenn man eine größere Reise plant, das kommen wir ja sicherlich näher nochmal auf dieses Thema Sabbatical und Coaching, das ist schon auch ein Teil, ein ganz wichtiger Teil auch des Coaching-Prozesses, auch dieses sich darauf vorzubereiten, was kommt nach so einer Zeit.
Auch das ist ja schwierig, wenn man eine lange Zeit weg war
und
dann wiederkommt. Wie
geht es hier weiter? Und was, weil es macht ja ganz viel mit einem, ne? Und das darf man gerne schon im Kopf behalten.
Genau. Dann lass uns doch mal den Übergang irgendwie finden von deiner, ja, zu deiner jetzigen Tätigkeit, Selbstständigkeit. Vielleicht kannst du mal erzählen. Also du hast dich jetzt sozusagen aus deiner langjährigen Erfahrung, darauf sind wir heute ja bewusst nicht eingegangen im Wellenrauschen Podcast. Das hätte jetzt wirklich auch ein bisschen den Rahmen gesprengt, als Marketing-Expertin, ja, auch Journalistin, PR, Events, Projektmanagement, das alles so ein bisschen mal zusammenzubringen und zu verbinden mit deiner Leidenschaft fürs Reisen. Und du hast jetzt schon ganz oft das Wort Sabbatical in den Mund genommen. Ja, vielleicht kannst du erst mal erklären, wie bist du darauf gekommen, oder wahrscheinlich war es einfach naheliegend.
Ja. Lustigerweise gar nicht so, das ist ja das Witzige.
Ja.
Prozesse, die man bei anderen Menschen irgendwie begleitet, wo man so schön von außen drauf guckt und ganz, oder auch für Unternehmen begleitet, Positionierung und alles mögliche, was ich nur viele Jahre gemacht habe. Wenn es um dich selber geht, wie sehr du manchmal ja davor stehst und so ein Brett vorm Kopf hast und das Naheliegendste eigentlich nicht siehst. Und so ging es mir eben auch tatsächlich mit diesem Thema. Ich hatte eine Coaching-Ausbildung nochmal gemacht und stand dann da so mit meinem Abschluss und mit meiner ganzen Genialität, mit meinem ganzen, wie führe ich das jetzt alles zusammen? Ich weiß, ich will nicht der 5-millionste Life-Coach sein und die 3-millionste, die einfach nur in Anführungsstrichen irgendwie Business, also ich biete das auch an, aber ich versuche das mit einem anderen Anschlag nochmal reinzubringen, auch so Thema Business Coaching, weil versuche das eben ein bisschen noch einen anderen Gedanken da hinten vielleicht ranzusetzen, aber war natürlich so ein bisschen auf der Suche, okay, wie führe ich das jetzt alles zusammen? Und das hat tatsächlich ein bisschen länger gedauert, bis irgendwann sich so vor meinem Auge diese Puzzleteile so zusammengeführt haben und irgendwann dieses, sagen wir mal so, Reisen, diese Brücke zwischen Coaching und Reisen zu schlagen und auch meinen Erfahrungen eben, die ich so in meinem Berufsleben vorher so gesammelt habe, dass das ja alles wunderbare Teile sind, die mich natürlich ausmachen, aber auch natürlich ein sehr großes Verständnis für ganz viele verschiedene Situationen, in denen sich Menschen befinden können, ne? Eine ganz grundlegende tiefe Empathie für ganz viele Lebenssituationen und Momente, in denen eben Leute sind, aus denen heraus sie also irgendwie denken, Entscheidungen treffen zu wollen oder überhaupt noch gar nicht wissen, was sie vielleicht dann für welche treffen wollen. Und da eben so diese Brücke zu schlagen zwischen Coaching und Reisen, da muss man sagen, so, ja, natürlich, das ist es doch eigentlich. Und dieses,
das ist dann so ein Prozess gewesen.
Das, ne? Ist
dann
tatsächlich ein Prozess gewesen, ja.
Das muss man erstmal eine Weile überlegen. Ja. Und wie läuft das dann? Irgendwie musst du ja an irgendeiner Stelle auch einen Bedarf erkannt haben, entweder vielleicht auch bei Freunden, Bekannten. Der Grundtenor ist, wir sind alle gestresst. Wir sind in unserem Leben drin, wir suchen vielleicht auch nach Veränderung und wissen nicht, wie wir da rauskommen. Ne? Und wie wir uns vielleicht auch nicht nur privat, aber eben auch vor allen Dingen auch beruflich verändern können. Da kann dann das Reisen ein Türöffner sein?
Also, um das jetzt mal kurz zu beantworten, ja. Genau. Okay, gut, wir wollen es.
So, dann vielen Dank. Ja, gut.
Zum einen kann ein Sabbatical mit Reisen verbunden sein. Und ich persönlich plädiere natürlich auch dafür. Das heißt aber nicht, dass das die einzige Möglichkeit ist. Also viele nutzen natürlich ein Sabbatical auch für andere Themen. Ob das ein Hobby ist, dem ich schon lange nachgehen wollte. Aber wir zäumen das Pferd gerade so ein bisschen von hinten auf. Ne? Wir gehen nochmal einen Schritt nach da vorne. Was führt eigentlich überhaupt irgendwie so dazu? Und so auf der einen Seite, du sprachst das eben schon an, so diese, wir haben einen hektischen Lebensstil und wir haben anspruchsvolle Jobs und versuchen ganz, ganz viel unter einen Hut zu kriegen und zu jonglieren und drohen irgendwie Gefahr auszubrennen und so ein Mental Overload. Und das ist ja eine Situation, vor der stehen einfach viele. Es gibt, das Letzte, was ich gelesen hatte, war, dass es über 30% der Deutschen sich selber in einer Burnout-Gefahr sehen.
Verdammt hohe
Zahl. Das ist eine verdammt hohe Zahl. Und diese Symptome zeigen sich ja immer häufiger. Oh, Verspannung im Nacken und in den Schultern und Schlaflosigkeit und das Stresslevel, ne, ganz oben oder diese so eine latente Unzufriedenheit. Im Außen ist eigentlich alles total toll. Eigentlich sieht's doch alles ein super Job und irgendwie tolle Familie und eigentlich sieht alles gut aus. Und immer mehr Menschen spüren aber so in sich so eine latente Unzufriedenheit. Und da wird es eben mehr und mehr, dass Menschen anfangen, sich darüber zu überlegen oder darüber klar zu werden, was sind eigentlich so meine Werte oder danach zu suchen, was war es das jetzt eigentlich schon alles oder was ist eigentlich so meine Erwartung an mich und mein Leben und an meine, ne, was soll da kommen? Und einfach nur alles hinzuschmeißen ist ja keine Option. So, aber was könnte eine Alternative sein, ja, ne? Was könnte ein neues Ziel sein? Und da kommt eben dann so ein Sabbatical ins Spiel. Da ist es meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, dass wir uns so als Gesellschaft und so mal das Sabbatical auch aus dieser Ecke rausholen und zu sagen, ja, das ist ja eine Flucht vor der Realität und nein, ist es nicht, es ist genau das Gegenteil. Es ist eine ganz bewusste Entscheidung für mich und für dafür irgendwie so mein eigenes Leben in die Hand nehmen zu wollen und es vielleicht auch neu zu gestalten. Es ist eine ganz bewusst getroffene Entscheidung, aus diesem Hamsterrad, was mich da jetzt gerade umgibt, irgendwie einmal auszusteigen und die Richtung, die mein Leben dann gehen soll, die bewusst zu steuern. Und das ist etwas unschätzbar Wichtiges. Es ist unbezahlbar. Es ist kein Luxus, das zu machen. Es ist eine Investition in uns selber. Es ist eine Investition in unsere private und berufliche Entwicklung. Wir dürfen selber dabei anfangen, dass wenn irgendjemand uns davon erzählt, dass er das macht, das nicht mit Neid zu belegen und das nicht mit naja, die hat's ja gut, sondern zu sagen, toll, toll, dass du diese Chance für dich nutzt. Wahnsinn, ich freue mich drauf, was du mir erzählst, wie du wiederkommst. Ich freue mich darauf, was mit dir passiert in dieser Zeit. Also so dieses, das wertzuschätzen, dass jemand anderes diesen Weg geht.
Das ist, glaube ich, auch in der, wie du sagst, in der Breite der Gesellschaft noch nicht angekommen. Da fehlt es noch ganz viel an Akzeptanz. Und je mehr Menschen es gibt, die das nicht nur umsetzen, sondern wenn du auch das mit anbietest und den Menschen ja einfach auch hilfst, ne? Du bietest ja, du nimmst die sozusagen an die Hand. Oder wie ist der Prozess, wenn wir jetzt noch mal einen Schritt weitergehen, sozusagen?
Ja, es geht ja zum einen erstmal dieses darüber im Klaren werden. Ist überhaupt ein Sabbatical wirklich das Richtige für mich? Was ist denn, also ne, erstmal so, oh ja, ich muss mal raus. So, aber ist es jetzt wirklich das Sabbatical? Was, also wirklich ganz vorne anzufangen, was ist denn eigentlich gerade mein Thema? Was ist denn eigentlich gerade diese Situation?
Wo stehe ich?
Wo stehe ich? Was stresst mich gerade? Was bringt mich an diesen Punkt, dass ich jetzt denke, hier muss sich ja was ändern? Und wenn das aber Situationen sind, die sich nicht durch ein Sabbatical lösen lassen, sondern sie vielleicht sogar eher verschlimmern, verschlechtern, dann macht das ja gar keinen Sinn, sondern dann muss man natürlich nach ganz anderen Wegen zusammensuchen. Und dann mögen das auch Situationen sein, wo ich auch vielleicht dann gar nicht der richtige Ansprechpartner, die richtige Ansprechpartnerin bin, ne? Sondern wenn es jetzt um psychische Erkrankungen geht, ne? Oder wenn jetzt Depressionen oder das gehört dann in therapeutische Begleitung, das mache ich nicht als Coachin dann.
Ja, aber darfst du ja auch nicht und du sagst
genau,
dann
darf ich
ganz
auch nicht
klar,
und das ne? ist auch ne? Ne? Also das sollten wir auch als Coaches da auch sehr klar abgrenzen, was ist mein Tanzbereich, aber was ist auch bitteschön dann der Bereich eines anderen Menschen, der da weiterhelfen kann. Aber dann, wenn also irgendwie klar ist, okay, es ist also ein Sabbatical, dann kann auch das ja ganz, ganz, ganz unterschiedlich sein. Richtet sich ja wirklich danach, okay, welche Themen sind es, die angegangen werden dürfen für mich selber? Was möchte ich eigentlich erreichen damit? Und wie will ich mich danach eigentlich fühlen? Wie, als welcher Mensch möchte ich eigentlich aus dieser Zeit wieder rauskommen? Was möchte ich bewirken für mich? Und dann können wir uns ja anschauen, oder dann schauen wir uns an, was ist es eigentlich? Ich entwickle gerade ein kleines Quiz, das soll dann irgendwann als Online-Quiz bei mir auch über die Website laufen. Es gibt ja so diese Archetypen, ne? Das wird so im Marketing, wird so für Marken auch viel genutzt, aber auch wir Menschen, jeder hat ja so bestimmte Typen. Und so anhand dieser Typenbestimmung mal zu gucken, okay, welche Art von Sabbatical oder welche Art von Auszeiten würden eigentlich dann zu einem passen? Und das können auch für welche sein, die zum Beispiel so zu dem Archetypus des Narren passen, dass die müssen vielleicht gar nicht ganz groß reisen, aber vielleicht machen die einen Impro-Theater-Workshop in der Zeit oder machen mal irgendwie 3 Wochen Straßenmusik. Also einfach dieses, was entspricht mir und meinem Naturell, meinen Interessen, was kann meinen ganz persönlichen Horizont, und der ist bei jedem anders, was eröffnet das? Und die nächste Person möchte diese Zeit nutzen, um sich vielleicht um einen kranken Angehörigen zu kümmern, ne? Und zu sagen, ich möchte diese Zeit, die ist mir wichtig, ich möchte diese Zeit ganz intensiv verbringen mit der Person. Oder am Hausbauprojekt, ich möchte einfach, mir ist das wichtig, ich möchte einfach unser Nest jetzt fertig kriegen. Ich möchte diese Zeit nutzen dafür. Also es gibt ja ganz, ganz viele Ansätze. Und natürlich ist aber dieses Thema Reisen auch dabei. So, und dieses Reisen eben zu nutzen, um so die eigene Perspektive nochmal auszuloten, ne? Und um so eine Selbstreflexion irgendwie anzustoßen. Und eben auch, das hat ja ganz, ganz auf ganz vielen Ebenen hat das ja was Positives, und eben durch dieses neue Dinge auszuprobieren, diesen Mut auch da Herausforderungen anzunehmen. Dadurch trainiere ich ja auch so diesen Mut, Muskel oder wie auch immer wir ihn nennen wollen. So, ne? Ja. Und das bringt ja ganz, ganz viel Selbstvertrauen, ganz viel Offenheit und auch Bereitschaft, eben so diese verschiedenen Perspektiven einzunehmen und dann auch in anderen Situationen später mal auch beherzt was Neues zu wagen und sich zu öffnen. Gerade so glaube ich mir, dass Reiseerfahrungen einfach so vielen Menschen gut tun und da glaube ich sogar auch vielen Frauen, die ganz, ganz viel innere Stärke haben.
Aber die aber eben oft nicht zeigen
konnten. Genau, aber die einfach von anderen Themen überlagert sind, die vielleicht auch klein gehalten wurden durch welche Situationen auch immer. Ne? Ob auf privater Ebene, ob in der beruflichen Ebene und. Also, aber diese gläserne Decke da mal zu durchstoßen. Und da kann Reisen einfach Türen und Räume öffnen. Davon bin ich einfach zutiefst überzeugt. Und da fehlt aber eben oft noch so, ah, ich würde total gerne, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Oder ich würde gerne, dann kicken irgendwelche Glaubenssätze wieder rein und Ängste und Unsicherheiten.
Aber dafür
und
bist das, du ja dann da.
Genau, ne? Und das zu lösen, ne? Das da drauf zu schauen und da zu gucken, okay, wie baut man das auf? Und auch ein Sabbatical, selbst wenn ich mich jetzt dazu entscheide oder entschließe, ich möchte das gerne machen, das ist ja nichts, was ich morgen dann umsetze oder nächste Woche, sondern das ist ja ein Planungszeitraum, so, ne? Und das also zu begleiten, zu gucken, okay, was sind überhaupt jetzt die nächsten Schritte, wie bereite ich mich vielleicht auch auf das Gespräch mit dem Arbeitgeber vor, wie, ne, also so diese ganzen Sachen, genau. Da begleite ich.
Vielleicht noch ein Step, also mal angenommen, wir nehmen jetzt mal so einen Fall, ja, wie auch immer, schließlich, ja, ich will ein Sabbatical und ich will eine Reise unternehmen und dann eben auch diese Reise, wie ich so dich verstanden habe, zur Selbstfindung oder mich auch vielleicht ausprobieren, Grenzen austesten, überhaupt mal aus mich rauskommen, neue Seiten.
Die Komfortzone Seiten, verlassen.
Die Komfortzone
diese ganz verlassen. Berühmte Komfortzone mal verlassen.
Genau. Und mach das jetzt für mich nochmal so dieser Bogen zur Reise. Wie spannst du den? Kommen die Leute meist selbst drauf, dass sie sagen, die haben schon selbst ihre Sehnsuchtsziele und du schubst sie noch ein bisschen freundlich, ne, und sagst, ja, genau da geht's hin? Oder gibst du auch Empfehlungen? Gibst du für verschiedene Typen, für unterschiedliche Reiseländer vielleicht sogar?
Ja, ergibt sich ja dann oft eben so aus so einem Gespräch heraus, aber deswegen ist es eben wichtig, was ich eben bei diesem Reisecoaching, unabhängig jetzt mal auch von diesem Sabbatical-Thema insgesamt, also auch Leute, wo es auch einfach um dieses Thema Reisen geht, nicht wenn es jetzt gleich mehrere Monate ist, ne? Aber weg von diesem Gedanken, okay, ich konzentriere mich auf ein örtliches Ziel,
okay.
sondern eher davon. Wieder diese Frage, okay, aus welcher grundlegenden Reisemotivation heraus will ich eigentlich überhaupt weg? Was will ich erleben? Was will ich erfahren? Und darauf aufbauen, dann zu gucken, okay, und was kann das eigentlich bedienen? Also, ne, was, und vielleicht ist es am Ende der Töpferkurs in Italien oder die Seidenstickerei.
Das kommt irgendwo. Ja dann aus den Linien.
Das kommt dann ja so, ne? Und okay, das kann man dann ja rauskitzeln und
ja.
Dieses, aber von ganz, ganz viele träumen ja davon,
die haben zu das reisen. Schon in sich,
das
ne?
haben ganz viele. Und wenn wir mal irgendwie, wenn mal Leute bittest, können wir mit unseren Hörerinnen und Hörern jetzt hier gerade machen, dass mal alle kurz ihre Augen schließen und sich mal an einen der glücklichsten und schönsten Momente in ihrem Leben zurückerinnern. Das mag vielleicht die Hochzeit oder die Geburt des Kindes sein. Und wenn wir jetzt mal von diesen Momenten kurz weggehen, mal ein Moment, der ganz warm war, der ganz schön war, der ganz ganz großartige Dinge mit mir passiert sind. Das ist, würde ich jetzt mal behaupten, bei wahrscheinlich 90% ein Bild, eine Situation, die aus einer Urlaubssituation, aus einer Reisesituation, die mit einer anderen Umgebung verbunden ist. Die wenigsten sehen sich auf ihrer Couch mit der Schachtel Pralinen auf dem Schoß oder der Tüte Chips und dem Netflix-Abend und sagen, das war jetzt mein Museumsmoment, das war jetzt das Highlight. Und diese Sehnsucht nach solchen Momenten, die haben ganz viele Menschen in sich. Und aber eben diesen Schritt zu gehen und sagen so, okay, wie kann ich jetzt diese Reise, von der ich eigentlich schon immer geträumt habe, wie kann ich die jetzt Wirklichkeit werden lassen? Ja.
Krass, also habe ich gerade mal gemacht, immer so ganz so. Liebe Leute, macht das auch mal zu Hause und ich bin mir sicher, dass die meisten unserer Hörer genau das in sich tragen. Und wenn ihr dabei Unterstützung gern wollt, dann meldet euch bei der Ulrike. Es gibt natürlich noch so ein paar entweder Glaubenssätze oder so ein paar kleine skeptische Hürden, die in so meinem Kopf rumschwören, die wahrscheinlich ganz normal sind. Und das ist das Thema natürlich Finanzen und das Thema Arbeitgeber und irgendwie hängt ja alles immer miteinander zusammen. Wie kannst du versuchen, dahingehend zumindest die Ängste zu nehmen? Wie soll ich, als wenn ich sowas vorhab, meinem Arbeitgeber begegnen? Oder kann man auch einfach kündigen? Also du wirst jetzt hier nicht aussprechen, ja, kündigt mal alle, liebe Leute, und geht mal auf eure Reise. Das wird so nicht funktionieren. Nein, dann gibt es ja auch mal häufig noch eine Familie, die dahinter steht. Auch das muss organisiert werden. Das sind ja alles so kleine oder auch große Hürden, weswegen Menschen sagen, ich lasse das mal mit dem Sabbatical. Wie kannst du dem zumindest so ein bisschen die Ängste nehmen?
Also zum einen, es ist schon auch ein Schwerpunkt oder ein Weg, den ich auch im Moment noch mitgehe, ist parallel ja auch in Unternehmen beratend tätig zu sein. Oder da möchte ich ihm auch noch verstärkt dahin. Also zu gucken, wie kann das Thema flexible Auszeitmodelle, wie kann das als Teil der Unternehmenskultur entwickelt werden, wie kann ich das damit reinholen? Mhm. Ist das überhaupt für uns als Unternehmen das Richtige? Wie kann das dann wenn gestaltet werden und so weiter? Also das ist einfach ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht erstmal, dass das Unternehmen dieses Thema für sich auf die Agenda holen. Und das eine Flexibilität, die von den Mitarbeitenden gefordert wird, sich ständig in irgendwelche neuen Situationen einzufinden und sich weiterzubilden und dies und das, sondern dass ich mit der gleichen Flexibilität auch als Arbeitgebender und als Unternehmen mich auf veränderte Situationen am Arbeitsmarkt irgendwie einfach einstelle. Und da ist einfach dieses Thema flexible Arbeits- und Auszeitmodelle wird einfach kommen. Und das ist natürlich im Moment noch keine Normalität für viele Unternehmen. Da ist noch sehr, sehr viel Unsicherheit. Ne? Für viele ist so dieser erste Gedanke so, ja, wenn das jetzt alle machen, dann arbeitet ja keiner mehr. Ist ja Quatsch. Wenn ja nicht alle gleichzeitig ins Sabbatical gehen. Und das ist, genau darum geht es ja, sich das im Vorfeld mal zu überlegen. Okay, wie können wir das anbieten? Was für Richtlinien können wir dafür entwickeln im Unternehmen? Aber es ist wichtig, sich diese Vorteile, die das hat als Unternehmen, sich das wirklich irgendwie einmal zu holen. So, das Ganze jetzt mal vorweggestellt. Also diese Sensibilisierung der Unternehmen ist das eine. Jetzt mal zu gucken, okay, was bedeutet das aber jetzt für mich in Person? Es gibt ja in Deutschland, also wir haben keinen Rechtsanspruch darauf. Kleine Ausnahme sind Angestellte im öffentlichen Dienst. Mhm. Ja. Beamte, LehrerInnen, da gibt es Möglichkeiten ja. Und da wird es auch, deswegen wird es eben auch überproportional hoch tatsächlich in dem Bereich natürlich genutzt, verständlicherweise. Das heißt aber noch lange nicht, nur weil ich jetzt bei uns im Unternehmen oder weil das erstmal kein Rechtsanspruch für mich als normaler Angestellter. Ich weiß es ja nicht, dass es unmöglich ist. So, und da ist es jetzt wichtig, erstmal eine Recherche und eine Planung vorzunehmen. Okay, was hat es schon Präzedenzfälle bei uns im Unternehmen gegeben? Also haben Leute schon so eine Auszeiten genommen?
Wie geht man damit dann eben auch um? Ne? Also klar.
Genau, so, ne? Dann wie ist so, ne, so die Unternehmenskultur im Moment so bei uns aufgestellt? Ist das überhaupt Thema oder nicht? So, und dann erstmal gut vorzubereiten, gut zu durchdenken, also bei sich selber zu bleiben, also was ist mein Wunsch, was ist mein Ziel für diese Auszeit, warum möchte ich das machen? Natürlich auch, wie kann jetzt so meine eigene Abwesenheit so die Arbeitsabläufe beeinflussen, ne? Also so all diese Sachen, aber auch so diese potenziellen Vorteile, die es für das Unternehmen bringt, wenn ich dann wiederkomme. Ja, gesteigerte Motivation, Produktivität, meine Lösungskompetenz, die ich mir so durch
weniger krank.
Ne? Aber auch vielleicht auch Sprache, weil ich jetzt in Ländern war und ich weiß, für uns als Unternehmen, wir bauen uns gerade den spanischen Markt auf und durch meine Reisen, jetzt durch ein Sabbatical oder durch eine Auszeit, die ich mir zum Beispiel mit Reisen in lateinamerikanischen Ländern oder in südamerikanischen Ländern verbracht habe, vielleicht mein Spanisch besonders gut geworden ist. Also all diese Aspekte, die Vorteile meines Sabbaticals für den Arbeitgeber wären, neben dem, was es für mich selber bedeutet. Also das alles mal so zu sammeln und da auch eine für sich selber eine gute Argumentationskette irgendwie aufzubauen und dann so früh wie möglich das Gespräch zu suchen, um einfach dann nach gemeinsam einer Lösung zu suchen. Ne? Und da,
also offen, rechtzeitig natürlich nicht erst 3 Wochen vorher,
genau,
los,
nicht
sondern
erst
Monate
drei Wochen,
vorher.
So, sondern wirklich, ne, lange im Voraus. Natürlich ist es total wichtig, da aber auch eine gewisse Flexibilität erstmal, so, ne? Also für sich selber auch vorher im Klaren zu sein, okay, welche Kompromisse wäre ich gegebenenfalls bereit einzugehen, wenn jetzt eben nicht diese volle Zeit nötig ist, ne? Oder welche alternativen Lösungen können wir zusammenfinden? Wird das vielleicht in Etappen genommen, weil, ne, Arbeitgeber sagt, pass mal, auf ein ganzes Jahr kann ich dich nicht freistellen, das geht einfach nicht, ne? Aber vielleicht jetzt 3 Monate und nächstes Jahr nochmal 6 Monate oder wie auch immer. Also einfach eine Bereitschaft. Und natürlich auch dem Chef oder der Chefin natürlich auch Verständnis entgegenzubringen und auch eine gewisse Geduld, dass sich die Person natürlich auch erstmal damit auseinandersetzen muss, gerade wenn es eben noch nicht etabliert ist im Unternehmen, wenn es noch keine Richtlinien dazu gibt. Ne, natürlich auch ne, sagen, alles klar, einen zweiten Termin vereinbaren, dem anderen irgendwie Zeit geben, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Aber, jetzt kommt ein ganz großes Aber. Angenommen, es kommt jetzt ein klares Nein, wird dir entgegengeschmettert. Mhm. Das auch nicht so hinzunehmen, sondern das auch wirklich erstmal zu hinterfragen. Warum dieses Nein kommt. Und auch zu sagen, okay, in welcher Situation oder wie müsste die Situation aussehen, um so ein Sabbatical zu genehmigen. Mhm. Und dann im nächsten Mal, okay, so, und was kann ich jetzt dazu beitragen, um diese Situation zu kreieren? Also versuchen wirklich zu zeigen, es ist mir wichtig und ich bin ja auch bereit dazu, dass wir so Situationen kreieren. Aber auch den Chef oder die Chefin in die Verantwortung zu sagen, so, hey, gib mir die Argumente, sag mir, weil nur mit verschränkten Armen, das haben wir noch nie gemacht oder das gibt's bei uns nicht.
Das ist kein Argument.
Das ist eigentlich. Kein Argument. Ja. So, also das zu hinterfragen und wirklich sagen, okay, dann beschreib doch mal die ideale Situation, die du bräuchtest und dann lass uns gucken, was können wir zusammen machen. Sich selber auch so seines eigenen Wertes bewusst zu sein. Wir sind in einem Arbeitnehmerinnenmarkt mehr und mehr. Vielleicht nicht in allen Branchen, aber in vielen. Und ja, ich darf mir auch durchaus meines eigenen Wertes da bewusst sein und darf auch für mich, vielleicht muss ich das noch nicht gleich dann so aussprechen, aber zumindest mal hinterfragen, okay, was ist das Unternehmen eigentlich bereit dafür zu tun, um mich zu halten? Genau. Und dann aber für sich selber auch vielleicht sich bewusst zu sein, okay, was wäre schlussendlich aber auch die letzte Konsequenz für mich? Was würde es jetzt für mich bedeuten, wenn jetzt also nicht ein Nein oder ein Kompromiss gefunden wird oder ein Nein, was irgendwie nachvollziehbar ist, wo man aber irgendwie versucht, nach Wegen zu suchen, sondern wenn es also bei diesem kategorischen Nein bleibt, das für mich aber nicht nachvollziehbar ist so richtig, wie wichtig ist es mir und wie weit bin ich dann bereit, auch letztendlich auch in letzter Konsequenz dann vielleicht tatsächlich auch zu kündigen.
Ja. Das ist vielleicht dann die Ultima Ratio.
Das ist die Ultima Ratio, ne? Definitiv, aber ich weiß einfach, dass diese Erfahrungen, die man sammelt in seinem Sabbatical, die sind einfach so unbezahlbar, die sind von so unschätzbarem Wert. Es werden sich danach so viele neue Perspektiven zeigen, es werden sich so viele neue Türen öffnen. Aber wie gesagt, es geht ja gar nicht darum, Menschen dazu zu drängen, zu kündigen, sondern eher Unternehmen dazu zu bringen, zu sagen, dass, um genau dem nämlich vorzubeugen, dass meine besten Leute irgendwann gehen und irgendwann sagen, nee, das ist es nicht oder ich einfach gar keine neuen Leute mehr ziehe, weil ich einfach solche Sachen gar nicht anbiete. Genau.
Also das ist dann einfach auch nochmal ein wichtiger Punkt innerhalb deines Business, dass du eben nicht nur die Arbeitnehmerseite siehst, sondern auch die Arbeitgeberseite und möglicherweise, wenn dann die Unternehmen hier und da dann hoffentlich irgendwann auch mehr so weit sind, zu sagen, du gehst in die Unternehmen und berätst da auch, wie sie mit ihren Arbeitnehmern oder eben auch, und das ist so ein bisschen, worauf wir heute auch hinaus wollten, so als starke Arbeitgebermarke dann dazustehen in dem heutigen umkämpften Markt der Arbeitnehmer, zu sagen, ich habe nicht nur einen Obstkorb hier anzubieten, ein paar Bananen, sondern einfach auch im Sinne des New Work-Gedankens einfach auch Sabbatical, oh Gott, jetzt sind wir schon richtig weit, von vornherein anzubieten. Na, das wäre doch mal was, oder?
Genau, also entweder das von vornherein einzubieten oder zumindest, wie gesagt, flexible Auszeitmodelle, Arbeitsmodelle, Workations und. Also, dass man auf ganz vielen Ebenen, ne, das ist ja immer nur ein Baustein von. Und es ist ja auch nicht, dass ich eigentlich mit einer ganz konservativ strukturierten Unternehmen und das nur als Einzelne und das ist jetzt nicht das Allheilmittel und das Wundermittel, sondern es ist ja ein Baustein innerhalb dessen, wie entwickle ich mich, wohin entwickle ich mich als menschenzentriertes Unternehmen, was sind eigentlich meine Ziele, wie möchte ich meine Mitarbeitenden in eine Selbstwirksamkeit bringen, eine Selbstbestimmung bringen. Ne?
Da spielen ja ganz viele Aspekte eine Rolle.
Da spielt so unfassbar viel mit einer Rolle, deswegen kann man das ja nie solitär als nur einen einzelnen Bestandteil sehen. Es darf eben bei HR-Verantwortlichen, darf gerne irgendwann auch dieses kommen, dass eine Lücke im Lebenslauf, ja, war geil.
Also, was Geiles.
Ne, ja. So, dass die,
und nicht was Negatives
genau,
ist.
Genau, dass diese Lücke negativ. Im Lebenslauf als was, ich denke so, wow, toll, da hat sich jemand was getraut, da hat jemand was gewagt, da hat jemand mit Sicherheit in dieser Zeit, der ist nicht dümmer aus dieser Zeit rausgekommen, als er reingegangen ist. Der hat was mitgenommen. Mal nachzufragen, hey, was hat sie denn da getrieben? Wo waren sie denn? Was waren denn die Erkenntnisse? Was bringen sie vielleicht auch jetzt in unser Unternehmen mit, was sie damals da gelernt haben? Also dieses Wertschätzen, dass jemand so einen Schritt geht und solche Sachen macht, dass jemand sich Zeit für sich nimmt, ne? Und ja, guck mal, das Renteneintrittsalter wird weiter angehoben. Wenn jetzt junge Menschen, die mit, keine Ahnung, Mitte 20, Ende 20, ich weiß jetzt nicht, ne, aber so irgendwie roundabout, steigen sie irgendwann ins Berufsleben ein und haben dann 40 Jahre vor sich, wo ein Jahr wie das nächste ist, mit irgendwie im Oktober habe ich schon meine Urlaubsplanung fürs nächste Jahr abgegeben, und das wird nicht funktionieren. Das wird Gen Z, alles, was jetzt kommt, sowieso es wird nicht ja. funktionieren.
So, weil auch andere Einstellungen da
sind. Andere Einstellungen, das ist auch völlig, völlig legitim, okay, ne? Und auch völlig in Ordnung. So, ne? Und, aber es wird das neue Normal irgendwann sein, dass diese Lücke im Lebenslauf da ist. Die Generationen, die kommen, die einfach, wo eben mehr diese Themen Sinnhaftigkeit
eine sinnhafte
Beschäftigung, aber ja. auch für sich selber, die mehr vom Leben erwarten als einfach nur, sag mal, in der Nachkriegsgeneration war sicherlich ganz, ganz wichtig. Die haben einfach gerackert und gerockt, um dieses Land auch erstmal wieder aufzubauen und zu machen. Es hat sich aber ein Paradigmenwechsel, ein gedanklicher Wechsel bei den Menschen vollzogen. Und es sind andere Themen einfach inzwischen wichtig. Und das ist nichts Schlechtes. Das heißt nicht, dass die nicht arbeiten können. Die wollen einfach nur anders arbeiten. Ja. Die sind in einer digitalen Ära, wachsen die auf. Da ist das Smartphone, ist die verlängerte Hand. So, also das ist, und das ist nichts Negatives. Es ist aber eben etwas, was Arbeitgebende vor Herausforderungen stellt, und die gilt es einfach anzunehmen. Und wenn ich mich als Unternehmen eben platziere oder zeige, dass ich diese Bedürfnisse und die Werte dieser kommenden Generation, dass ich die sehe, dass ich die wertschätze und dass ich die auch unterstütze darin, dann kann ich mich doch ganz anders positionieren und platzieren als Arbeitgeber.
Man hat auch Planungssicherheit, ne? Auch als Arbeitgeber.
Natürlich.
Ne? Ganz so, anders. Ne? Und, ne? Und ist vielleicht auch viel attraktiver für Arbeitnehmer, einfach gute, auch gut ausgebildete Fachkräfte zu finden. Weil, wie du eben, das hast ja so einen schönen Satz gesagt, die Leute ist ja, die neue Gen Z hat ja nicht, dass sie keinen Bock auf Arbeiten haben, sondern sie wollen anders arbeiten.
Ja, so. Ja,
sie wollen ihr Leben auch anders gestalten, und das mag auch für Leute wie mich, sage ich auch ganz offen, mitunter schwer verständlich sein, aber man muss es letztendlich akzeptieren, weil das sind die Arbeitnehmer der Zukunft. Das wird zwangsläufig so kommen. Und dieses Zuspitzen des Fachkräftemangels, das wird ja eher noch schlimmer werden, wenn wir nicht langsam mal in Deutschland anfangen, auch mehr Fachkräfte von außen hier reinzuholen. Das ist ja einfach eine statistische Komponente. Da können wir jetzt gern über Moral und über politische Dinge sprechen, absolut, aber es wird kommen.
Ja, wird so, ne? Und eben so in diesem War for Talents.
Absolut.
Ne, mich irgendwie zu differenzieren und mich zu platzieren. Da ist es einfach, dass eben diese flexiblen Arbeitsmuster, um den Mitarbeitenden zu ermöglichen, dass sie so Arbeit und persönliches Leben einfach ganz anders zusammenbringen. Ne, das wird einfach, dass diese Loyalität der Mitarbeitenden einfach sich ganz anders auch dann stärkt dem Unternehmen gegenüber. Also deswegen, es wird kein Unternehmen dran vorbeikommen, sich damit zu beschäftigen.
Und da bist du auch ein Puzzlestück innerhalb des als Sabbatical Coach, als Reisecoach, und glaubst du, dass du da auch so ein Stück weit, um jetzt vielleicht noch so eine Klammer rumzukriegen, so ein bisschen jetzt auch aktuell noch, zumindest in Mecklenburg-Vorpommern, jetzt sind wir wieder beim großen Vorurteil, Vorreiter bist, am Anfang stehst und auch noch viel Überzeugungsarbeit sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite zu leisten ist?
Ja, ist es. Ja. So, ne, das ist sowohl auf der unternehmerischen Seite natürlich, aber da versuche ich immer mehr und mehr Kontakte, so, ne, um da reinzukommen, noch mehr diese beratenden Leistungen anzubieten. Und das andere eben aber auch bei den Menschen, bei den Einzelpersonen, ne, die zu begleiten und zu unterstützen in diesem Thema Reisen zur Persönlichkeitsentwicklung nutzen, Sabbaticals bewusst zu nutzen und sich auch so diesen gängigen Vorurteilen, die ich ja vorhin auch schon angesprochen habe, sich so über die hinwegzusetzen. Also jetzt auch als jemand, der sich eine Auszeit nimmt, zu sagen so, nee, das, ich höre jetzt nicht, was die anderen sagen, ich höre jetzt einfach das, was mein Herz mir gerade sagt. Und wenn da der Mut fehlt und so ein Startschuss, das mein Credo ist ja so, ne, wieso ich helfe den Menschen so ihren inneren Abenteurer wieder zu
das ist ein schöner
rauszuholen.
Spruch.
Ja, das ist schön. Da freue ich mich sehr, wenn ich das Strahlen, was ich erlebe beim Reisen, auch bei anderen irgendwie hervorrufen kann.
Ulrike, sehr, sehr schön. Ich glaube, wir haben heute auch eine große Reise unternommen. Wir sind nämlich jetzt schon bei einer Stunde 22. wir sind ordentlich unterwegs gewesen. Sag nochmal abschließend, wo man dich findet,
Genau, ich habe ja einmal, weil ich komme ja so aus dem Bereich Marketing und Kommunikation und arbeite da ja schon auch noch mit drin, weil noch ganz steht das andere nicht auf so soliden Füßen, dass ich da jetzt ganz alleine von leben könnte. Deswegen mache ich also weiter nach wie vor auch so Marketing-Kommunikationsberatung. Habe da eben die eine Website, ulrike-nehls.com. Aber eben gesagt, mein großes Herzensthema, das ist eben mein Now Here, mein Brand, den ich da habe. Und da die Website kann man auch unter Your Travel, also wie deine Reise, Your Travel und dann .coach,
ja, also dein Reisecoach. Das ist auch gut.
Und ja, das und dann kommt man eben auf meine Website, die sich komplett mit diesem ganzen Thema Reisecoaching, Sabbatical Coaching, aber auch ein Reisemagazin, das ist noch nicht ganz so gefüllt, wie ich es gerne hätte, aber da kommen auch nach und nach mehr Artikel und Geschichten rein, also Geschichten, die das Leben, das Reisen schreibt. Ja,
davon hast du, glaube ich, genug zu erzählen.
Genau.
Ja, davon haben wir heute einen kleinen Eindruck erhalten und Leute, meldet ihr euch bei ihr, wenn ihr da Bedarfe habt, und ich habe auf jeden Fall heute auch wieder, wie bei allen meine Gästinnen, viel mitgenommen einfach. Mega. Und ja, vielleicht ist es auch ein Anstoß für mich, mal so ein zumindest ein kleines Stück und aus der Komfortzone zu kommen, aus der All-Inclusive-Bubble und ein bisschen Mut, mit Mut an die ans Reisen zu gehen und ein bisschen mehr zu entdecken. Und dann wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Sommer und eine gute Zeit.
Ja, vielen lieben Dank, Olli. Und ich möchte dir jetzt aber noch eine Sache kurz mitgeben, weil du sagtest gerade, Mut haben, dahin zu gehen.
Ja.
Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Mut ist, sich dessen bewusst zu sein, ich habe vielleicht Angst, ich bin unsicher und ich mache es trotzdem.
Ja.
Und das dürfen wir uns aber sagen. Das heißt nicht, dass ich, mir ist alles egal.
Das darf sein.
Ist da. Das darf alles da sein.
Ja, ja.
Und es trotzdem zu tun.
Ja. Dann,
und dann
hoffen wir, also, dass das losgeht. Ja, und,
in diesem Sinne. Ganz, ganz lieben Dank.
Du gehst heute noch Runde auf Motorradtour und ich fahre nach Hause. Und dann haben wir heute ein schönes Wochenende bald und dann eine gute Zeit.
Ja, ganz lieben Dank.
Der Wellenrauschen-Podcast mit Ulrike Nehls ist unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar.
Wenn ihr uns auf dem Smartphone hört, dann abonniert uns gern auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und in unseren Podcast euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Und ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass wir als Agentur Wellenrauschen Podcasts für Unternehmen, Solo-Selbstständige, Organisationen und Vereine produzieren und natürlich auch Beratungen wie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.